Wir hören das Evangelium bei Lukas im 16. Kapitel, über das auch gepredigt wird. Jesus sprach: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Aber er sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Wir haben das Gotteswort zur Predigt, die Evangelienlesung aus Lukas 16 gehört. Lasst uns beten. Herr und Heiland Jesus Christus, wirke du durch dein Wort an unseren Herzen und in unser Leben hinein, dass wir es nicht vergeblich hören. Öffne unsere Ohren und meinen Mund, dass alles, was wir tun, geschehe zu deiner Ehre und zu unserem Heil. Amen. Es gibt ja solche und solche Menschen. Die einen kann nichts erschüttern. Sie stürzen sich voll Elan in jeden neuen Tag. Sie sehen das Glas des Lebens stets randvoll, aber nie fast leer. Sie erwarten in beinahe jeder Lage das Beste, stecken nicht auf und sind zu jedem Abenteuer bereit. Was kostet die Welt? Den anderen geht diese Kraft ab. Sie sind eher geneigt, die strahlend helle Sonne schon wieder hinter dicken Regenwolken verschwinden zu sehen. Sie hören das Unkraut wachsen und sehen die nächste Krise schon heraufziehen. Sie rechnen stets mit dem Schlimmsten und tasten sich deshalb lieber mit angezogener Handbremse vorwärts durchs Leben. Optimisten und Pessimisten. So nennt man diese beiden Lager. Und während die einen, die die Welt zumeist durch eine rosarote Brille betrachten, bisweilen dazu neigen, übers Ziel hinauszuschießen, fahren die anderen, die notorischen Schwarzseher, den Karren auch schon mal vor die Wand, wenn da eigentlich gar keine Wand ist. Die einen sind zu optimistisch unbekümmert und laufen Gefahr, in ihrer Sorglosigkeit fahrlässig zu werden. Die anderen plagen ihre Sorgen so überzogen pessimistisch, dass sie nicht selten sogar ernsthaft krank dadurch zu werden drohen. Optimisten und Pessimisten. Beides in seiner Extremform nicht gut und nicht gesund. Und doch lässt sich wohl auch jeder und jede von uns hier grundsätzlich eher der einen oder der anderen der beiden Gruppen zuordnen, je nachdem, wie das Temperament uns so treibt. Jesus, liebe Brüder und Schwestern, kriegen wir nicht nach rechts oder nach links, dahin oder dorthin. Er fällt weder auf dieser noch auf jener Seite vom Pferd, wie wir verdrehten sündigen Menschen es so an uns haben. Er, der Sohn Gottes, ist Realist im wahrsten Sinne des Wortes. Er meint nicht nur zu wissen, wie die Dinge wirklich liegen, so wie wir es uns gerne einbilden, sondern er hat wirklich den vollen Durchblick und vereint damit die guten Merkmale von Optimisten und Pessimisten auf gesündeste Weise wohl ausgewogen in sich. Er rechnet zum einen begründet optimistisch mit den endlosen Möglichkeiten Gottes, der er ja selbst ist. Und er ist deshalb unterwegs, ist aus dem Himmel auf die Erde gereist und scheut sich nicht, ans Kreuz zu gehen, um uns zu retten. Er weiß, dass diese Rettung möglich ist und kein Tagtraum. Er weiß es zu Recht optimistisch, es ist schaffbar, weil er selbst dafür sorgen kann und dafür sorgen will und dafür sorgen wird. Zugleich sieht er aber auch unsere Lage als Menschen und er erkennt schon von Adam und Eva her zu Recht pessimistisch, unsere Lage ist nicht gut. Da lauert Gefahr in uns drin, weil zu viel in dir und mir kaputt ist durch die Sünde, auch wenn wir körperlich völlig gesund sein mögen. Da ist so vieles in uns verdreht und hält uns in uns gefangen. Und wir tun immer wieder das Falsche. Und wir denken immer wieder an Gott vorbei. Und wir reden immer wieder wie Menschen, die ihn nie kennengelernt haben. Jesus überzieht da nicht, sondern er ist auch ein realistischer Pessimist. Er erkennt auch, wie viel von außen auf uns einströmt, durch das Wirken des Teufels und der widergöttlichen Mächte und durch die gefallene, so von Grund auf verkehrte, verdrehte Welt, in der wir leben, auch wenn alles äußerlich ganz friedlich und schön aussehen mag. Christus sieht uns in unserer Lage und er sorgt sich um dich und mich. Er sorgt sich nicht krankhaft pessimistisch, auch nicht überzogen optimistisch, sondern durch und durch realistisch. Jesus sorgt sich um uns als Menschen, um alle Menschen, und deshalb nimmt er eine Geschichte, die zu seiner Zeit ganz bekannt war, und er erzählt sie neu und ganz anders, um uns wachzurütteln. Er erzählt die Beispielgeschichte aus Lukas 16, weil er sich um uns sorgt. Er erzählt sie nicht, weil er uns sagen wollte, dass Armut besser ist als Reichtum. Er erzählt sie auch nicht, weil er uns darüber belehren wollte, wie es in Himmel und Hölle genau aussieht. Und er erzählt uns diese Geschichte auch nicht, weil er deutlich machen wollte, dass sich nach unserem Sterben hier einfach alle irdischen Wirklichkeiten ins Gegenteil verkehren werden. Nein. Sondern Jesus erzählt die Geschichte von den 6 Brüdern, wie wir sie am besten nennen sollten. Er erzählt die Geschichte von den 6 Brüdern, weil er sich um die 5 von ihnen sorgt, deren Rettung noch möglich ist, die aber Gefahr laufen, das ewige Leben zu verspielen. Und die 5, die sind nicht irgendwo, die stehen in der damaligen Zeit schon vor ihm. Kurz vor dem Gleichnis sind da die Pharisäer. Und sie verspotten Jesus, schreibt Lukas. Und da sagt er unter anderem zu ihnen, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Jedermann drängt sich mit Gewalt hinein, sagt er zu den Pharisäern. Und das ist eine ganz schillernde Wendung, die man doppelt verstehen kann. Diese Worte sagen zum einen, die einen drängen mit Gewalt auf das ein, was sie von Christus hören. Sie stellen sich ihm entgegen, dem, was Gott ihnen sagt. Sie lehnen es ab und sie gehen daran vorbei, so wie die Pharisäer, die vor ihm stehen. Die anderen lassen sich von Gottes Wort, das seinen Willen verkündigt, das vor seinem Zorn und seinem Gericht warnt, das zur Umkehr ruft und Gottes Hilfe in Christus verheißt. Die anderen lassen sich von diesem Wort ziehen und leiten. Sie nehmen es an und sie suchen die Hilfe Gottes und drängen hin zu ihr. So wie die Zöllner und Sünder, die damals auch vor Jesus stehen. Dabei brauchen dieses lebendige, lebenswendende Wort, von dem Christus da zu den Pharisäern spricht, doch alle. Die Pharisäer wie die Sünder, wie die Zöllner, jeder Mensch. Alle brauchen es, weil keiner verloren gehen soll. Alle sollen an der himmlischen Festtafel sitzen, auf Ehrenplätzen neben Abraham und den anderen Gerechten. Doch genau das, dieses höchste Gut, diesen Schatz über alle Schätze, den kann niemand von sich aus heben und sein eigen nennen. Christus macht das in dieser Geschichte deutlich, indem er einmalig in allen Gleichnissen dem, der am Ende Hilfe und Heil erfährt, einen Namen gibt. Das ist sonst nirgendwo. Alle anderen Gestalten in den Gleichnissen sind immer namenlos. Nur hier einmal ein Name, der dem geholfen wird, der heißt Lazarus. Und Lazarus bedeutet übersetzt nichts anderes als der Hilfe Gottes bedürftig. Nicht in sich selbst gefangen wie der Reiche, nicht nur auf das Diesseits bezogen wie der Mann, der sich in Purpur und kostbares Leinen kleidete und alle Tage herrlich und in Freuden lebte, sondern so arm, dass nur Gott ihn daraus befreien kann. Christus sorgt sich um die Pharisäer und alle anderen, die ihn ablehnen und an ihm vorbeileben. Und er weiß auch, dass Zeichen und Wunder da nicht weiterhelfen. Den Pharisäern nicht und heute auch nicht. Als er in Bethanien seinen wahrhaftigen Freund Lazarus, den Bruder von Maria und Martha, vom Tod zurück ins Leben ruft, so wie in dieser Geschichte der reiche Mann es von Abraham erbittet, dass dieser aus dem Grab aufsteht, da heißt es am Ende von den Pharisäern, von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Da war das Wunder geschehen und ihre Ablehnung war nur noch größer geworden. Wunder helfen den 5 übrigen Brüdern nicht, den Weg ins Paradies zu finden. Wunder halten auch uns als Kinder Gottes nicht auf dem Pfad zum ewigen Leben. Es mag uns immer mal wieder gut tun, wenn Gott Dinge bewegt, die zwischen Himmel und Erde eigentlich nicht möglich sind. Dass wir sagen, toll Gott, oh, das baut mich gerade auf. Aber Wunder sind es nicht, die dich auf dem Weg zum Leben halten. Zeichen und außergewöhnliche Ereignisse ziehen auch die, die noch fern von Gott sind, nicht wirklich in die einzig richtige Richtung. Mal kurzfristig mal so sein, dass sie sagen, boah, da ist was los, da musst du mal hingehen, da musst du mal sehen, da passiert noch was. Und wenn nichts mehr passiert, sind sie wieder weg. Sondern es ist nur eine helfende Kraftquelle, die diese Rettung vermag. Die das hinkriegt, uns hineinzuziehen, dass wir hineindringen und auf diesem Pfad bleiben. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Sie haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören, wird in der Geschichte gesagt. Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Wird gesagt. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Darauf sollt ihr hören und positiv hineindringen, euch zu Gott ziehen lassen. Ihr Lieben, dieses Gleichnis hat Achtergewicht. Das müssen wir von hinten her verstehen. Wir müssen erkennen, dass Jesus sich darum sorgt, dass wir, auch du und ich, am Ende nicht in Abrahams Schoß landen könnten. Und er macht uns durch diese eindringliche und bekannte Geschichte das Wort Gottes groß. Das Wort Gottes, das uns das Leben bringt, von unserer Taufe her. Das Wort Gottes, das uns auf dem rechten Weg zum Leben hält, durch Gottes gute Gebote. Das Wort Gottes, das uns heilsam zurechtstutzt und uns zur Umkehr führt, wenn wir allzu optimistisch übers Ziel hinausschießen und uns verrennen. Das Wort Gottes, das uns tröstet und hält, wenn wir allzu pessimistisch in der Finsternis von Krankheit, Leid und Tod zu versinken drohen. Das Wort Gottes, das uns Jesus als den Christus groß macht und uns Gemeinschaft mit ihm schenkt. Auch ganz wirklich, auch gleich hier an seinem Tisch, in seinem Mahl. Dieses eine Wort Gottes ist es, das wir brauchen. Es zeigt uns den Weg zum Leben, es holt uns auf diesen Weg und es lässt unsere Füße auf diesem Weg bleiben, bis hin zum Ziel der herrlichen Ewigkeit Gottes. Ohne dieses Wort Gottes uns selbst überlassen und mit verschlossenen Ohren und Herzen werden es vielleicht ein paar schöne Jahre hier, aber eine nicht messbare, traurig, hoffnungslose Zeit in der nie endenden Verlorenheit dort. Jesus ist Realist. Er weiß, dass diese Welt nicht alles ist. Er weiß, dass durch seine Rettertat das Beste erst noch vor uns liegt. Und er will, dass wir es erreichen. Er setzt alles dafür ein. Er sorgt sich begründet, dass das nicht geschehen könnte und deshalb erzählt er die Geschichte von den 6 Brüdern, um den 5 zu helfen. Seien wir also von diesem Sonntag her klüger als der eine von ihnen, der sich in der Diesseitigkeit verliert. Werden wir Lazarusse, die sich von Gott helfen lassen, und gehen wir an Gottes Hilfe nicht vorbei. Wir haben das Wort Gottes, wir haben es alle zu Hause stehen. Wir sind reich damit beschenkt. Wir haben es nicht, damit es in unseren Bücherregalen verstaubt. Wir haben es, damit es an unser Ohr dringt. Wir haben es, damit es in unsere Herzen dringt. Wir haben es, damit es uns auf dem Weg zum Leben hält. Lesen wir es? Hören wir hin? Das ist nicht so schwer. Wir brauchen nur eine Bibel. Wir brauchen einen Bibelleseplan, entweder den nach dem Kirchenjahr, wie du ihn im Festeburgkalender findest, oder den der ökumenischen Bibellese, der fortlaufend durch die Bibel geht. Und dann brauchen wir nur ein paar Minuten am Tag und eine Praxishilfe, wie wir es machen sollen. Darf ich erst zu Ende sagen? Oder was möchte ich? Losung ist ein Wort, genau. Auch die sind schon ein Halt am Tag. Aber wir brauchen eine Praxishilfe, wie wir das angehen sollen mit dem Bibellesen. Ich nenne zum Schluss einfach mal 3 Stück, Das eine machen wir mit den Konfirmanden immer, Elena wird es noch auch sagen können. Die 5b, ich frag dich nicht, ich sag's selber, keine Angst. Die 5b, wie lese ich die Bibel? Beten, Bibel lesen, bedenken, behalten, beten. Fang mit dem Beten an und hör mit dem Beten auf, das ist ganz wichtig. Du liest Gottes Wort, du liest nicht irgendeinen Roman. Bete zu Anfang. Sag Gott, sende mir deinen Geist, dass ich dein Wort verstehe, dass ich irgendetwas mitnehme, dass etwas in meinem Herzen verfängt. Dann lies die Bibel, dann bedenk es und dann überleg dir, was möchte ich davon behalten, was nehme ich heute mit? Und schließ das wieder in dein Gebet zum Schluss. Die 5b, beten, Bibel lesen, bedenken, behalten, beten. Wenn du es nachher wieder vergessen hast, frag Ellen. Zweite Hilfe. Den POZEK-Schlüssel haben wir neulich in Kigo gerade gehört. Auch gut. POZEK, hast du wieder eine Handvoll. 5. Nimmst du dein Bibelwort und sagst, okay, ich guck mal, welche Personen kommen darin vor? P. Schreib's dir mal auf. Entdeckst du vielleicht welche, wie diese 5 Brüder, die dir sonst gar nicht auffallen. Hörst du immer nur, reicher Mann, armer Lazarus. Der hat noch 5 Brüder und um die geht's am Ende. O. Fragst du dich, an welchem Ort spielt das? Was passiert so im Umfeld? Z, zu welcher Zeit spielt das? In welche Zeit spricht das rein? Ist das zeitlos, dieses Wort? Oder geschieht da gerade etwas? E, Ereignis. Was passiert da eigentlich? Was wird da gesagt? Und Z, K, POZEK, der Kern. Was ist das Wichtige? POZEK, Person, Ort, Zeit, Ereignis, Kern. Oder, dritte Methode, habe ich neulich gefunden, werden wir mit den Konfirmanden in dieser Woche mal probieren, wenn wir auf Konfirmandenfreizeit sind, fand ich gut, die 5-Finger-einer-Hand-Methode. Da brauchst du dir keine Buchstaben merken, nicht 5-mal B, was du nachher nicht weißt, und auch nicht P-O-Z-E-K, POZEK, na? 5-Finger-einer-Hand. Du nimmst dir das Bibelwort, sprichst ein kurzes Gebet, guckst dir das an und dann sagst du dir erstens, was finde ich richtig gut? Also was springt mir ins Auge? Ich sage, ey, toll. Ey, klasse. Was ist, finde ich richtig gut. Dann fragst du dich zweitens, worauf werde ich da hingewiesen? Worauf macht mich dieses Wort, das Wort aufmerksam? Was legt Gott mir ans Herz? Wo ermahnt er mich vielleicht auch? Dann kannst du dich drittens fragen, wo ist in diesem Gotteswort von Sünde die Rede? Von Dingen, die zum Himmel stinken. Wo überführt mich dieses Gotteswort vielleicht auch meiner Schuld und meines Versagens? Fragst du dich viertens, ist der schöne Finger, wo die Ringe dran sind, wenn man verheiratet ist, wenn man das Glück hat, verheiratet zu sein, welche Versprechen, welche Zusagen Gottes enthält dieses Gotteswort? Was verspricht er mir? Was sagt er mir zu? Wo macht er sich an mir fest? Worauf können wir bauen? Und fünftens, der kleine Finger, das ist der Praktiker, der hat zwar am wenigsten Kraft, ne? Aber wenn du mit der Faust auf den Tisch haust, dann ist der immer an vorderster Front. Musst du mal drauf achten. Ne? Also gibt es irgendwas, was in unser Leben will von diesem Wort? Irgendwas, was wichtig ist, was nicht so bleiben kann wie vorher, wo wir Gottes Hilfe für erbitten können? Auch eine Möglichkeit. 5-Finger-einer-Hand-Methode. Was ist gut? Worauf weist es hin? Was stinkt zum Himmel? Was wird mir gezeigt durch dieses Wort? Wo bindet Gott sich an mich? Und was will in mein Leben? Hast du mal 3 Möglichkeiten, das Wort Gottes einfach mitzunehmen in deinen Alltag? Und sei es nur so ein kurzes wie die Losung und der Lehrtext. Wenn wir auf das Wort Gottes hören und ihm Raum geben in unserem Leben, dann haben wir die Verheißung, dass es nie leer zurückkommen wird. Dass es nicht ohne Auswirkungen bleibt. Es macht uns vielmehr fest an Jesus Christus. Es leitet uns im Willen Gottes. Es hält uns auf der Straße zum Leben, dass wir in Abrahams Schoß landen. Und wir werden durch die Kraft dieses Wortes ganz nebenbei zugleich Realisten wie unser Herr. Realisten, die die Wirklichkeit Gottes mehr und mehr erkennen und auf sie bauen, sich weder in übersteigertem Optimismus noch in lähmendem Pessimismus verlieren, sondern hoffnungsvoll und gegründet leben. Nicht nur hier, sondern ewig durch die Hilfe des Wortes Gottes in Jesus Christus wie Lazarus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.